Ingressive präsentiert das Magnus Archiv. Episode 59 Einsiedler.
Aussage von Ronald Sinclair bezüglich seiner Jahre in einem Übergangsheim in der Hilltop Road, Oxford. Ursprüngliche Aussage abgegeben am 29. November 2005. Audioaufnahme von Jonathan Sims, leitender Archivar des Magnus Instituts, London. Aussage beginnt. Ich hätte eigentlich schon früher zu Ihnen kommen sollen, um Ihnen meine Geschichte zu erzählen. Ich habe schon in den 80ern von Ihrem Institut gehört und dachte mir damals, soll ich es Ihnen sagen? Aber ich habe es nicht getan. Ich dachte, Sie würden sich nur für alte Schlösser und antike Grabhügel interessieren und keine Zeit für seltsame Vorgänge in einem Vorstadthaus in Oxford haben. Und da Sie ja auch Akademiker sind, legen Sie wahrscheinlich strengere Maßstäbe an die Gruselgeschichte eines Verrückten. Aber trotzdem. Ich habe letzte Woche gesehen, dass auf diesem Grundstück wieder etwas gebaut werden soll. Ein weiteres Haus, dort, wo das alte Fielding-Haus gestanden hat. Und, keine Ahnung, es ist nicht so, dass Sie den Einfluss haben, den Bau zu stoppen, aber ich muss es einfach jemandem erzählen. Und bei Ihnen ist es weniger wahrscheinlich, dass Sie mich rausschmeißen als beim Planungsamt des Stadtrats von Oxford. Ich habe fast 3 Jahre bei Raymond Fielding gelebt und glauben Sie mir, wenn ich sage, dass es eine sehr schlechte Idee ist, diesen furchtbaren Ort zu stören. Ich war ein schwieriges Kind. In den über 40 Jahren, die seitdem vergangen sind, habe ich mich gebessert, aber damals war ich ein kleiner Schläger. Es war nicht ganz meine Schuld, ich kam aus einer schlechten Familie. Mein Vater hat uns noch vor meiner Geburt verlassen und ich weiß nicht, wie viel Sie über die Situation alleinerziehender Mütter Ende der 40er wissen, aber sie war auf jeden Fall beschissen genug, dass meine Mutter ein ernstes Alkoholproblem entwickelt hat. Ich werde nicht auf die blutigen Details meiner Kindheit eingehen, aber sagen wir einfach, dass es keine Überraschung war, dass ich schon vor meinem 13. Geburtstag von der Schule geflogen bin und in Heime und Jugendgefängnisse gesteckt wurde. Manche von ihnen haben versucht, mich auf den rechten Weg zu bringen, aber damals waren diese Einrichtungen noch nicht so aufgeklärt wie heute. Und die einzige Lektion, die ich fürs Leben gelernt habe, war, wie man Prügel einsteckt. Schließlich, als ich 15 war und die Justiz zum 3. Male mit mir fertig war, bekam ich die Chance, wieder in die Gesellschaft einzutreten. Und es wurde mir ein Resozialisierungsplatz in einem Übergangsheim in der Hilltop Road angeboten. Es ist schon seltsam. Ich habe in den vergangenen Jahren so oft versucht, Informationen darüber zu bekommen, aber da ist nichts. Es ist, als hätte es nie existiert. Ich meine, das war lange vor der Digitalisierung und es sind viele Dokumente verloren gegangen, aber es beunruhigt mich trotzdem. Es war das Traumatischste, was mir je passiert ist, und wenn es nach den offiziellen Unterlagen geht, kann ich nicht einmal dabei gewesen sein. Raymond Fielding war jünger, als ich erwartet hatte. Überall sonst waren die Verantwortlichen alte Moralisten mit finsteren Gesichtern, lederner Haut und Schwielen an den Fingerknöcheln. Ein Haufen ehemaliger Militärs, die stundenlang Vorträge darüber hielten, wie ihr vergeudetes Leben durch die Disziplin der Armee gerettet worden war und die ihr Bestes taten, uns diese Disziplin aufzuzwingen. Ray, wie er genannt werden wollte, war anders. Er konnte nicht viel älter als 30 sein und er hatte sein braunes Haar lang wachsen lassen, nicht nach heutigen Maßstäben, aber es hätte jeden der autoritären alten Säcke mit ihren Bürstenhaarschnitten zur Weißglut gebracht. Er war freundlich und zuvorkommend, wirkte aber nicht so, als wolle er unser Freund sein. Er war lässig und lächelte viel, aber da war etwas in seinen Augen, das mich davon abhielt, das auszunutzen. Ich mochte ihn von Anfang an nicht. Die anderen Erwachsenen, die ich auf meiner Reise durch die Kriminalität kennengelernt hatte, waren schrecklich gewesen und sie hatten das ganze Spektrum von triefenden, herablassenden Gutmenschen bis hin zu missbräuchlichen Schlägern abgedeckt. aber ich hatte immer gewusst, wer sie waren oder was sie von mir hielten. Ray war ein Mysterium und das beunruhigte mich. Trotzdem hielt er es nicht allzu streng mit unserem Kommen und Gehen und die anderen Kinder, die dort wohnten, schienen in Ordnung zu sein. Das Einzige, was mich überraschte, war, wie selten jemand zurückkam. In den meisten anderen Resozialisierungseinrichtungen, in denen ich untergebracht war, kamen immer einige der älteren Bewohner, die in noch schlimmere kriminelle Kreise geraten waren, gelegentlich zurück, in der Regel um Drogen zu verkaufen oder zu rekrutieren. In den frühen 60ern waren Amphetamine der letzte Schrei und so war ich überrascht, als ich in die Hilltop Road zog und dort kein Purple Heart oder Black Bomber zu finden war. Es sah nicht so aus, als ob je einer der ehemaligen aus Rays kleiner Familie zu Besuch gekommen wäre. Damals nahm ich einfach an, dass es sich um eine ziemlich nette Gegend handelte, also wahrscheinlich nicht die Art von Gegend, die meinesgleichen zu besuchen pflegte. Und ich meine, ich hatte nicht Unrecht. Die Anwohner hassten uns. Wir bekamen zwar nie richtigen Ärger, aber die Blicke, die wir ernteten, nur weil wir auf der Straße rauchten, brachten mich manchmal fast dazu, ein Fenster einzuschlagen. Das habe ich aber nie getan. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum ich es nicht getan habe. Um ehrlich zu sein, bevor ich Ray getroffen habe, hätte ich es getan. Es gab viele zerbrochene Fenster in meiner Vergangenheit. Aber das Leben dort hat etwas, das den Drang dämpfte. Meine Erinnerungen an einen Großteil meiner Zeit dort sind, nun ja, nicht gerade nebulös, aber es fühlt sich fast so an, als würde ich die Erinnerungen eines anderen beobachten. Ich erinnere mich, dass es sich manchmal so anfühlte, als würde ich Dinge tun, ohne mich wirklich dafür zu entscheiden. Als wäre es nur Muskelgedächtnis, durch das ich mich bewegt habe, oder ein Faden, der mich sanft geführt hat. Es waren nie schlimme oder gefährliche Dinge, nur Dinge, die ich normalerweise nicht getan hätte, wie Zähne putzen. Jetzt, da ich die 60 überschritten habe und Zähne nicht mehr selbstverständlich sind, bin ich froh darüber. Aber mit 15 kam mir der Gedanke nie in den Sinn. Aber als ich in der Hilltop Road wohnte, habe ich sie jeden Abend geputzt, von oben nach unten, von einer Seite zur anderen, mit einer Armbewegung, als ob ich nicht einmal darüber nachdenken müsste. Die anderen Kinder, die dort lebten, waren auch so. Zumindest glaube ich, dass sie so waren. Ich erinnere mich, dass sie irgendwie dumpf waren. Nicht, dass sie langweilig gewesen wären. Wir verbrachten Zeit miteinander, rauchten und spielten Spiele und dergleichen. Aber sie hatten etwas an sich. Als ob es Dinge gab, die sie sagten und taten, ohne dass etwas dahinter steckte. Gelegentlich blitzte dabei etwas auf. Wie damals, als Dick Barrowdale und ich uns nach Einbruch der Dunkelheit rausgeschlichen und Herr Hainsleys Mülltonne in Brand gesteckt haben. Aber meistens verhielten sie sich ruhig. Ja, fast friedlich. Ich bin mir sicher, dass sie das gleiche über mich gesagt hätten, aber zu der Zeit schien nichts falsch zu sein. Ich tat, was ich tat, weil es das war, was ich tun sollte. Es kam mir nie in den Sinn, es zu hinterfragen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich erkannt habe, wer ich geworden bin, als ich in diesem Haus gelebt habe. Ich habe mit dem Lesen angefangen. Unten in Kerry gab es einen Laden, der einen Eimer mit alten Pulp-Magazinen aufbewahrte, die auf 6 Pence heruntergesetzt waren, weil sie nicht die neueste Ausgabe waren. Ich habe dort alles Geld ausgegeben, was ich hatte. Und dann setzte ich mich unter den Baum im Garten und las sie von vorne bis hinten. Immer und immer wieder. Sie waren wirklich albern, aber ich habe es geliebt. Im Sommer, als die Blätter gerade genug Schatten spendeten, damit es kühl war, war ich glücklicher als jemals zuvor. Die meiste Zeit über schien Ray damit zufrieden zu sein, uns aus dem Weg zu gehen und uns selbst zu überlassen. Er hatte sein eigenes Arbeitszimmer im Keller, in dem er fast die ganze Zeit verbrachte. Er wählte immer einen von uns aus, der dann verantwortlich war, Lebensmittel und andere Dinge einzukaufen. Abgesehen von der Kirche, die wir jeden Sonntag mit ihm besuchen mussten, ging er nur selten aus. Gelegentlich überwand einer der anderen Bewohner der Nachbarschaft seine Abneigung gegen uns, um zu fragen, was Ray so mache und ob es ihm gut ginge. Allmählich bekam ich den Eindruck, dass Raymond Fielding, abgesehen von den Jugendlichen, die in seinem Haus wohnten, eine Art Einsiedler war. Ein beliebter Einsiedler, gewiss, aber ihn an einem anderen Tag als einem Sonntag das Haus verlassen zu sehen, war schon bemerkenswert. Abgesehen von der Kirche gab es noch eine andere, regelmäßige Aktivität, an der wir seiner Meinung nach immer teilnehmen mussten. In der Regel nahmen wir unsere Mahlzeiten im Esszimmer ein, was manchmal etwas eng war, denn wenn wir vollzählig waren, waren wir mit Ray zu neunt im Haus und der Tisch war kaum groß genug dafür. Am Sonntagabend jedoch versammelten wir uns alle zum Abendessen und bevor wir uns zum Essen hinsetzten, entfernte er das strahlend weiße Tischtuch, das den Tisch bedeckte, und wir setzten uns um das dunkle Holz. Ich erinnere mich, dass allerlei seltsame, wirbelnde Muster in ihn hineingeschnitzt waren. Es war, als ob man, wenn man eine Linie, irgendeine Linie auswählte, ihr bis zur Mitte folgen konnte und eine tiefe Wahrheit erkennen würde, solange man nur mit dem Auge den Fäden folgen konnte, die es erfasst hatten. Die Mitte des Tisches sah zunächst so aus, als wäre sie einfach nur ein Teil der Holzplatte. Aber wenn man genau hinsah, wie ich es oft tat, konnte man einen Umriss erkennen. In der Mitte des Tisches war ein kleines quadratisches Kästchen eingelassen, dessen Kanten perfekt in das geschnitzte Muster passten, das sich über den Rest des Tisches zog. Ich weiß nicht mehr, wie lange wir an diesen Abenden um den Tisch herum saßen, und ich habe auch keine Erinnerung mehr daran, was wir gegessen haben. Und so lebte ich ein paar Jahre in relativer Ruhe. Ich habe tatsächlich gelernt, mich weitestgehend aus Schwierigkeiten herauszuhalten, und als mein 18. Geburtstag näher rückte, standen die Chancen nicht schlecht, dass ich tatsächlich eine anständige Ausbildung bekommen könnte. Zu diesem Zeitpunkt war ich mit ein paar Monaten der Älteste im Haus. Die anderen hatten das Haus verlassen, als sie 18 wurden. Ein Mann im Anzug kam vorbei, allerdings selten zweimal derselbe. Ray unterschrieb ein paar Papiere und meine ehemaligen Hausgeschwister gingen zur Tür hinaus in die weite Welt. Danach habe ich sie nicht mehr gesehen. Aber damals habe ich mir auch nichts dabei gedacht. Ich nahm an, dass sie zu sehr damit beschäftigt waren, in einer Welt zu überleben, die ich immer als äußerst feindselig empfunden hatte. 2 Monate vor meinem Geburtstag, mitten im Winter, kam Agnes zu uns nach Hause. Ray hatte sie nie erwähnt, nie eines seiner kleinen Treffen abgehalten, um sie vorzustellen. Sie war einfach eines Tages plötzlich im Haus und niemand dachte daran, das zu hinterfragen. Sie war jünger als die anderen Kinder, vielleicht 10 oder 11. Sie redete nicht viel. Sie hatte ein kleines, spitz zulaufendes Gesicht und langes braunes Haar, das immer zu 2 engen Zöpfen geflochten war, die sie um ihre Finger wickelte, wenn man versuchte, mit ihr zu reden. Ich gebe zu, dass sie im Nachhinein etwas unheimlich gewirkt hat, aber um ehrlich zu sein, habe ich das damals nie wirklich in Frage gestellt. So wie ich auch sonst nie wirklich etwas in Frage gestellt habe. Sie kam allerdings nie mit in die Kirche. Sie saß nie am Esstisch, wenn dieser nicht gedeckt war. Wenn Ray den Raum betrat und sie dort war, drehte er sich oft einfach um und ging wieder. Und einmal hätte ich schwören können, dass er sie mit einem Blick ansah, den ich sogar in meinem dumpfen Zustand als Angst erkannt habe. Ich war aber so sehr auf mein bevorstehendes Erwachsenwerden konzentriert, dass ich diesen Entwicklungen nicht viel Aufmerksamkeit schenkte. Und ich kann Ihnen nicht viel über Agnes erzählen oder darüber, was sie in ihrer Zeit im Haus getan hat. Ich weiß nur, dass sie, als der Mann vom Jugendamt kam mit den Papieren, die Ray unterschreiben sollte, am Fuß der Treppe stand und mich mit einem fast belustigten Blick beobachtete. Ray unterzeichnete die Dokumente, mit denen ich wieder vollständig in staatliche Obhut übergeben wurde. Die Volljährigkeit lag damals bei 21 Jahren. Aber ab 18 sollte ich mir selbstständig eine Arbeit und eine Wohnung suchen. Es war alles ein bisschen surreal zu sehen, wie Stifte mein Leben in seine verschiedenen Phasen einteilten, ohne dass ich selbst einen davon kontrollierte. Als der Mann im Anzug mich aufforderte, ihm zu folgen, kam Agnes auf mich zu und bedeutete mir, mich runterzubeugen und ihr zuzuhören. Ich tat es, aber statt eines verschwörerischen Flüsterns gab sie mir nur einen kurzen Kuss auf die Wange und lief dann den Flur hinunter. Ich stand einen Moment lang verwirrt da, bevor mich mein vorübergehender Vormund erneut aufforderte, ihm zu folgen. Die kalte Luft draußen traf mich wie ein Schlag ins Gesicht. Wir gingen ein paar Minuten bis zum Ende der Straße und ich hatte das Gefühl, dass mein spärlich gepackter Koffer fast an meiner Hand festfror. Er sagte mir, ich solle dort warten, während er sein Auto vorfuhr und verschwand dann in einer Seitenstraße. Ich stand da, während der bitterkalte Wind durch meinen dünnen Mantel blies. Während ich wartete, kam die Sonne heraus, aber sie half nicht wirklich dabei, die Februarluft abzumildern. Dann, ohne Vorwarnung, wartete ich nicht mehr. Ich drehte mich um, stellte meinen Koffer ab und ging zurück zum Haus von Raymond Fielding. Ich wollte nicht zurückgehen. Ich hatte keinen Grund, umzukehren, aber ich hatte mich offenbar trotzdem dazu entschlossen, denn ich wusste, dass ich dorthin gehen würde. Nach 2,5 Jahren hatte ich mich eigentlich an dieses Gefühl gewöhnt, aber dieses Mal war da noch etwas anderes. Irgendetwas in meinem Hinterkopf, ein panisches, zuckendes Gefühl des Schreckens. Aber es nützte nichts. Ich würde zur Hilltop Road zurückkehren, egal wie ich mich dabei fühlen würde. Es gab keine Wahl. Die Tür war unverschlossen, als ich zurückkam, und im Haus war es still. Meine Augen huschten umher auf der Suche nach jemandem, der mir vielleicht sagen konnte, was los war. Warum die feinen Fäden, die mich durch mein Leben führten, mich hierher zurückgezogen hatten. Aber ich war allein. Ich ging zu der Tür hinüber, die in den Keller führte, in Rays Arbeitszimmer. Und mir wurde plötzlich klar, dass niemand außer ihm jemals dort hineingegangen war. Zumindest nicht, soweit ich weiß. Nichtsdestotrotz griff ich nach der Klinke, drückte sie leise und die Tür schwang auf und ich konnte die Treppe sehen, die nach unten führte. Glühbirnen in kugelförmigen Lampenschirmen erhellten den Weg und mir fiel auf, dass es angesichts der Zeit, die Ray hier unten verbrachte, überraschend war, wie viele Spinnweben es gab. Sie bedeckten jede Ecke und einen Teil der Wände. Als ich die Treppe hinunterging und die Tür hinter mir schloss, sah ich noch mehr. Und ich kam zu der beunruhigenden Erkenntnis, dass das, was die Glühbirnen bedeckte, in Wirklichkeit keine Lampenschirme waren, sondern dicke Gespinste aus Spinnenweben. Der Anblick, der sich mir bot, als ich endlich unten an der Treppe ankam, war so weit von dem entfernt, was ich erwartet hatte, wie es nur möglich war. Statt eines Arbeitszimmers, das mit Büchern, Papieren, Schreibtischen oder ähnlichem gefüllt war, war der Raum groß und fast leer. Die Wände und die Decke bestanden aus nackter Erde und es sah am ehesten wie eine Höhle aus, als irgendetwas anderes. In der Mitte des Raumes stand der seltsame Hypnosetisch, doch wie er das schwere Holzteil hier runtergebracht hatte, war mir ein Rätsel. Der ganze Raum war mit dichten Spinnennetzen bedeckt und in großen Klumpen an den Rändern der Kammer sah ich Gestalten, die ich wiedererkannte. Doris Hardy, Dick Barrowdale, Greg Montgomery, die Älteren, die das Haus vor mir verlassen hatten. Jetzt lagen sie ruhig da, eingewickelt in ihre klebrigen Kokons. Ihre Körper schienen auf eine Weise verformt und aufgedunsen zu sein, die ich nicht kannte. Aber das lag nur daran, dass ich zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben noch nie den Eiersack einer Spinne gesehen hatte. Auf dem Stuhl saß Raymond Fielding. Er sah aus wie immer. Sein gleichmütiges Lächeln war immer noch da. Sein brauner Ledermantel schien sich über seinen Körper zu verschieben. Im schwachen Licht wirkte die Textur eher wie ein grober Pelz. Er sagte nichts, sondern sah nur zu, wie ich mich weiter auf den Tisch zubewegte. Trotz des Schreckens, der mein Herz in diesem Moment bei der Entdeckung des grotesken Schicksals meiner Freunde ergriffen hatte, spürte ich immer noch den faden, gleichgültigen Ausdruck auf meinem Gesicht und fand mich vor dem Tisch stehend wieder, als ob nichts geschehen wäre. Ich griff hinüber und zog das Quadrat aus der Mitte des Tisches. Es sah aus wie eine kleine Holzschatulle und der Deckel ließ sich mit einer geübten Bewegung meiner Hände leicht öffnen. Darin befand sich ein Apfel. Grün und frisch und noch feucht vom Morgentau. Ich wusste, dass ich ihn essen würde. Ich spürte, wie die Tränen verzweifelt versuchten, sich aus meinen Augen zu drücken, aber ich beschloss, nicht zu weinen. Ich stellte die Schatulle auf den Tisch, griff hinein und hob den Apfel an meinen Mund. Mit einem Mal war da ein Schmerz in meiner Wange. Es war, als hätte mir jemand ein heißes Brandeisen ins Gesicht gedrückt und ich könnte schwören, dass ich mein Fleisch brutzeln hören konnte, als ich einen Schrei ausstieß und auf die Knie fiel. Ich hob meine Hände an mein Gesicht und erkannte in diesem Moment zwei sehr wichtige Dinge. Erstens, dass mein Gesicht unversehrt zu sein schien, Ich konnte keine Verletzung oder Verbrennung spüren. Zweitens, das Heben meiner Hand war eine wirklich freiwillige Handlung gewesen. Ich hatte es selbst gewollt, und welche Macht mich auch immer gepackt und in ihr Netz gezogen hatte, ich war frei von ihr. Ich sah Raymond Fielding an, dessen Gesicht endlich einen echten Ausdruck hatte. Einen von Verwirrung und Wut. Als er aufstand, sah ich kleine, zuckende Gestalten aus seiner Jacke purzeln und ich rannte. Ich rannte die Treppe hinauf, zur Tür hinaus und hinaus in die Nacht. Ich habe nicht zurückgeschaut und bis heute bete ich jede Nacht, dass die anderen unten im Keller schon tot waren. Das war's wirklich. Innerhalb von 2 Stunden war ich aus Oxford raus und nahm den ersten Zug, auf den ich aufspringen konnte. In Birmingham bin ich ausgestiegen, um einem Fahrkartenkontrolleur zu entgehen, und dort verbrachte ich die nächsten Jahre. In Anbetracht meines Starts ins Leben habe ich mich sehr gut geschlagen. Ich habe jetzt Komfort, Bildung und Geld. Ich habe mir eingeredet, dass ich meine Vergangenheit hinter mir gelassen habe, aber Verleugnung half mir nicht beim Schlafen. Die erste wirklich erholsame Nacht hatte ich an dem Tag, an dem ich von dem Feuer gelesen habe, das das Haus zerstört hatte. Aber jetzt soll dort wieder gebaut werden. Sie wühlen etwas auf, das verwüstet und verbrannt hätte bleiben sollen. Ich habe wieder angefangen zu träumen. Ende der Aussage. Herr Sinclair hat nicht übertrieben, als er beschrieb, wie schwierig es ist, Informationen über ein Übergangsheim in der Hilltop Road aufzuspüren. Oder Raymond Fielding im Allgemeinen. Während ich natürlich geneigt bin, dahinter eine Verschwörung zu vermuten, sieht es laut Martin einfach nur nach dem Effekt verlorener oder beschädigter Akten aus. Er informierte mich, dass ganze Schwaden von Unterlagen aus dieser Zeit fehlen. Nicht nur in Bezug auf Fielding, sondern auch auf viele andere ähnliche Einrichtungen in der Gegend. Niemand versucht, das zu vertuschen oder davon abzulenken. Es sieht einfach so aus, als sei der Schrank, in dem diese Unterlagen aufbewahrt wurden, in den vergangenen Jahren verloren gegangen oder beschädigt worden. Ich habe mein Bestes getan, um zu verhindern, dass Martin diese Aussagen im Detail liest. Ich habe wirklich kein Interesse an einem weiteren Streit über Spinnen. Ehrlich gesagt, habe ich nach dieser Aussage überhaupt kein Interesse mehr daran, mehr über Spinnen nachzudenken, als es meine Arbeit erfordert. Zusätzlich wirft Herr Sinclairs Geschichte Fragen über die Beziehung zwischen Raymond Fielding und dieser Agnes auf. Ich kann nur hoffen, dass einige Antworten anderswo im Archiv zu finden sind. Es würde mich ehrlich gesagt nicht überraschen. Es scheint, dass es abseits von Ronald Sinclair, Ivo Lansig und Pater Burroughs offenbar noch viel über die Hilltop Road zu lernen gibt. Ende der Aufnahme. Nachtrag. Alle gehen mir aus dem Weg. Sie haben damit angefangen, weiter von mir entfernt zu arbeiten als sonst, und wenn ich sie aus irgendeinem Grund ins Büro rufe, sind sie immer darauf bedacht, so schnell wie möglich wieder zu gehen. Sie werfen sich verstohlene Blicke zu, wenn sie denken, dass ich sie nicht sehen kann. Das gefällt mir nicht. Ich habe das Gefühl, dass sie etwas vorhaben. Ende des Nachtrags.
Das Magnus-Archiv ist eine deutsche Fernübersetzung und Vertonung und freigegeben in einer Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike 4.0 International License. Das englische Original wurde geschrieben von Jonathan Sims und wird vertrieben durch Rusty Quill.